Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Ich freue mich heute sehr auf zwei Gäste. Um es mal ganz grob einzuordnen, sage ich erstmal nur TU Dresden und Maschinenbau. Und wir werden gleich noch ein bisschen mehr von Ihnen erfahren, was Sie da genau machen und auf was Sie in Ihrer Lehre besonders viel Wert legen. Vielleicht kann man sogar auch sagen, was Ihre Lehre auszeichnet. Wie immer werden wir im Plauderton ein bisschen über Hochschullehre und Hochschullehrentwicklung reden und was da so wichtig ist. Und es soll wie immer nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Mein Name ist Claudia Bade und ich begrüße heute Robert Fischer und Katharina Porep. Hallo, ihr zwei.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, Claudia.
Wie gesagt, ich freue mich sehr auf das Gespräch und wird auch schnell starten, weil wir uns viel vorgenommen haben für die heutige Folge. Ich stelle beide mal ganz kurz vor und über das Gespräch und so werden alle Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, noch mehr über die beiden erfahren. Katharina Porep ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Fakultät Maschinenwesen, an der Professur für Technisches Design an der TU Dresden. Außerdem hat sie ein Startup gegründet, das heißt Dipalino, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und die machen digitale Schul- und Hausaufgabenhefte. Da könnten wir wahrscheinlich auch eine Podcast-Folge für machen, für den eher Schulbereich, aber vielleicht greifen wir ja nachher nochmal, was das genau ist und was sich dahinter verbirgt. Robert Fischer ist ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter und Postdoc an der Fakultät Maschinenwesen und in der gleichen Professur, nämlich Professur für Technisches Design. Und er ist dort auch verantwortlich für eine interaktive Ausstellung zu digitalen Wissenschaften am Center for Interdisciplinary Digital Science. Und er ist der Koordinator am Department of Speculative Transformation, Forschung zur Gestaltung möglicher Zukünfte. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Das ist ja auch alles sehr, sehr spannend und ganz viele Fragen sind jetzt schon in meinem Kopf. Aber wir starten wie immer mit der klassischen Einstiegsfrage, die alle Gäste bei uns bekommen, nämlich der Frage, was macht eigentlich gute Hochschullehre für euch aus? Wer von euch mag starten, legt einfach los.
Dann fange ich gerne an. Für mich bedeutet Hochschullehre eigentlich an drei Aspekte sind mir wichtig bei der Hochschullehre. Das eine ist, dass wir den Studierenden problembasiert Informationen und oder die Studierenden problembasiert lehren, also mit echten Problemen aus der realen Welt, am besten von externen Stakeholdern einflechten in die Lehre, dass wir projektbasiert lehren. Also idealerweise komplexe Problemlösungsansätze, das dann auch noch kollaborativ mit Studierendenteams, idealerweise über einen längeren Zeitraum von einem Semester und dann vielleicht auch noch interdisziplinär, also fächerübergreifend. Und ein ganz wichtiger Aspekt, und deswegen heute auch da sind, das Kreative, also Creative Teaching, sodass wir am Ende nicht nur Fachwissen vermitteln, sondern das Ganze auch in die Soft Skills mit reingeht, die ja gerade für die Berufswelt ein entscheidender Faktor sein können.
Okay, das ist ja auch schon eine Challenge in sich, das alles in der Lehre eines Faches unterzubringen. Aber bevor wir darüber sprechen, noch ein paar Worte zu dem, was gute Hochschullehre für Katharina ausmacht. Leg mal los.
Wie Robert gerade gesagt hat, also bei uns steht im Fokus das problembasierte Lernen und für mich dabei besonders relevant ist der Einsatz von aktuellen und relevanten Inhalten. Also im Idealfall haben Lehrende einfach Einblick in den neuesten Stand ihrer Forschungen und nicht nur in die Forschung an sich, sondern auch in die Praxis und können sie aktuell den Studierenden in ihrem Fachgebiet wiedergeben. Das ist für mich einfach sehr wichtig, um den Bezug von dieser Theorie, die wir ganz oft in der Hochschule haben, mit Bezug auf die Praxis überzuleiten.
Okay, da werden wir mit Sicherheit gleich zu kommen, weil die Frage andersrum gestellt wäre ja, was ist, wenn Lehrende diesen Einblick in die aktuellen Herausforderungen gar nicht haben? Also was machen wir dann damit? Aber bevor wir zu der Frage kommen, würde ich es noch mal ein bisschen konkreter machen und auf das hinleiten, was ihr so erlebt habt in der letzten Zeit und was eure Erfahrungen sind, die ihr ja auch gerne mit Kolleginnen und Kollegen heute teilen wollt. Corona-Pandemie, müssen wir nicht drüber reden, hat für die digitale Lehre noch mal einen echten Entwicklungssprung bereitgehalten. Und ich habe euch jetzt so verstanden, dass sowohl diese Idee von Creative Teaching, aber auch Soft Skills euch in euren Studiengängen besonders wichtig ist. Wie sieht das denn ganz konkret aus? Also da jetzt so Buzzwords, wie ich das gerade gemacht habe, zu platzieren, ist ja mal ganz einfach. Aber wie muss man sich das konkret vorstellen, wenn man jetzt nicht im Maschinenwesen unterwegs ist? Wie sieht das in der digitalen Lehre bei euch im Maschinenwesen an der TU Dresden aus, dass ihr sowas wie Soft Skills und anderes da gut unterbekommt? Was macht ihr ganz konkret?
Wir machen ganz viel in Gruppenarbeit. Wir haben im letzten Semester mit einem Design Research Studio gestartet. Dabei konzentrieren wir uns nicht nur auf die Studierende aus dem Maschinenwesen, sondern haben die Studierende mit Studierenden von der Informatikfakultät zusammengebracht, also direkt interdisziplinäre Gruppenarbeit gestartet und sie gemeinsam vor ein Problem gestellt. Und zwar war dieses Problem, was wir uns für diese Semesterzeit ausgedacht haben, Future Mobility. Also wie können sich die Studierenden die Mobilität der Zukunft vorstellen und wie das Ganze in virtuelle Realität überführen? Auf der Designseite haben unsere Studierende überlegt, wie sie das Ganze visualisieren wollen. Und auf der Informatikseite haben die Studierenden das Ganze praktisch umgesetzt. Und dabei sind insgesamt 3 spannende VR-Experiences herausgekommen, die wir auch letzte Woche auf der Langen Nacht der Wissenschaften im Kulturpalast in Dresden zeigen konnten. Das war richtig spannend. Also die Studierenden, die haben sich überlegt, wie man den Kulturpalast in einen Mobilitätshub überführen kann. Und dadurch, dass wir diese beiden Gruppen zusammengeführt haben, sind da nochmal besonders spannende Ergebnisse bei rausgekommen. Und das hat natürlich sehr zu den Soft Skills beigetragen, also die Kommunikation untereinander, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das hat uns und ich glaube auch den Studierenden sehr viel Spaß gemacht.
Okay, das hört sich jetzt nicht nur nach Spaß an, obwohl Spaß natürlich beim Lernen ja eine wichtige Grundvoraussetzung ist, sondern eben, dass viel gelernt wurde. Du hast gerade schon gesagt, die Kommunikation untereinander, auch über den Tellerrand hinaus. Gibt es noch was anderes? Was ich weiß, es ist immer eine Herausforderung, jetzt sowas, ich stelle es mir also auch gerade schwierig vor, weil das mit dem Kulturpalast und dort über Mobilität Studierende aus der Informatik, Maschinenwesen zusammengebracht haben, da ist ja auch viel Visuelles jetzt eigentlich, wäre hilfreich, haben wir gerade nicht, wir haben hier nur Audio. Was waren so Aha-Erlebnisse auch für dich als Lehrende, Katharina?
Was wir den Studierenden versucht haben, waren ganz viele Brainstorming-Sessions. Also ich glaube, wir haben fast 1,5 Monate damit zugebracht, die Studierenden Anleitungen zu geben, wie man Projekte und Lösungen entwickeln kann. Und dabei haben wir uns vor allem auf digitale Tools beschränkt, obwohl ich dabei betonen möchte, dass wir an unserer Professur während Corona-Zeiten oder vor allem in der Zeit danach die Erfahrung gemacht haben, dass hybride Lehre für uns nicht so gut funktioniert. Also Vorlesungen, wo sich Leute digital dazuschalten können oder auch vor Ort sein können, das hat bei uns nicht so gut funktioniert, sodass wir ein Entweder-Oder-Prinzip fahren. Also entweder alle sind vor Ort oder alle sind digital, um vor allem auch diese Kommunikation voranzutreiben. Und ein Tool, mit dem wir an unserer Professur besonders arbeiten, ist Miro. Mhm. Das ist so ein kollaboratives Tool, was gerade auch für Design und Veranschaulichung uns sehr unterstützt.
Okay, jetzt wäre die spannende Frage auch des Datenschutzes, aber die machen wir jetzt nicht auf, weil immer wenn Tools genannt werden, kriegen wir die Reaktion so, wie ist denn das an unseren Unis jeweils mit dem Datenschutz? Aber da wollen wir jetzt gar nicht hin, sondern ich fände es spannend, wenn Robert sich mal einschalten könnte, der mit Sicherheit, da du die Stichwort Kreativität auch ersten aufgebracht hast. Wie geht das? Kannst du da noch ein bisschen genauer reingucken, wie ihr diese Kreativität bei den Studierenden auch pusht? Vielleicht auch nicht nur für die eine Veranstaltung, sondern auch darüber hinaus.
Ja, sag mal, also am technischen Design an so einer Professur ist, wir arbeiten prinzipiell in diesen Designprozessen, wir müssen kreativ sein und wie Katharina das schon gesagt hat, die Teamarbeit ist dafür unerlässlich und das iterative Arbeiten und genauso wie wir das vor Corona viel sozusagen in analogen Szenarien gemacht haben, also klassisch mit Post-its und mit Boards oder auf dem Tisch, haben wir das über die Corona-Zeit eben auf solche digitalen Whiteboards gezogen und haben gemerkt, dass da natürlich Arbeitsprozesse nochmal beschleunigt werden können und auch sozusagen nochmal erweitert werden können, gerade wenn man jetzt an solche Arbeiten denkt wie Moodboards oder ähnliches, wo man halt schnell mal aus dem Netz auf Miro seine Bilder rausziehen kann, ablegen kann und das Ganze teilen kann, viel, viel einfacher, als das teilweise sozusagen in analogen Szenarien der Fall ist. Und genau dieses Arbeiten, also diese Möglichkeitsräume eröffnen, wie es gerade auch schon angeklungen ist, also na, mit dem Schema wie zum Beispiel mit einem Double Diamond arbeiten wir prinzipiell, also dieses divergierende und konvergierende Denken, also auseinanderziehen den Raum und dann wieder zusammen verengen, um sozusagen auf pointierte Lösungen zu kommen. Das ist so ein Konzept, das sich durch die Lehre am technischen Design durchzieht und das wir auch eben mit diesen digitalen Tools unterstützen können. Und gerade wenn man dann nochmal an solche Sachen denkt, wie die angesprochenen externen Stakeholder, also Leute, die von extern Probleme reinbringen, ist das natürlich digital auch nochmal wesentlich einfacher, ne? Einfach eine Videokonferenz aufzumachen, eine Person aus einer Firma reinzuholen, die mehrere hundert Kilometer weiter entfernt sitzt und die nicht erst anreisen muss. Das vereinfacht viel dieser Zusammenarbeit mit, gerade mit Externen.
Okay. Was sagen denn die Externen? Also ich vermute jetzt mal, dass das für die ja schon auch ein Zeitaufwand ist, selbst wenn es leichter ist, als irgendwie früher reisen zu müssen. Aber haben die da einen konkreten Benefit, den die auch für ihre Arbeitsrealität mitnehmen? Und natürlich auch, was sagen die Studierenden? Sind die erstmal so ein bisschen irritiert oder ist das eigentlich schon das, was die erwarten in einer guten Veranstaltung im Maschinenwesen?
Für die Studierenden ist es immer eine Bereicherung, ne? Also wenn man an einem konkreten Problem aus der realen Welt arbeiten kann, ist das auch für die Motivation immer positiv zu sehen. Und gerade aus dem Blick von den Firmen zum Beispiel oder auch anderen Kollaborateuren, wir haben ja auch Partner aus dem Kulturbereich zum Beispiel, ist es natürlich auch immer schön, wenn man nochmal einen externen Blick hat. Und gerade die Studierenden sind ja auch für, sag ich mal so, Out-of-the-Box-Thinking wirklich, wirklich gut, weil die nicht so gefangen sind in diesen ganzen Strukturen. Und von daher münden dann teilweise auch solche Veranstaltungen, Lehrveranstaltungen hier und da mal in ein Forschungsprojekt hinein. Das ist immer ein ganz guter sozusagen Prozess, der sich durch unsere Strukturen auch durchzieht.
Ja, Entschuldigung, ich will Katharina gar nicht ausschließen und vielleicht hat die noch was zu ergänzen. Mhm. Deswegen holen wir sie mal kurz mit rein, weil ich natürlich wieder ganz viele Rückfragen habe, aber vielleicht kommt auch noch was von dir, Katharina.
Also seitens der Studierenden, sie bleiben ja nicht immer Studierende. Also das sind ja die zukünftigen Arbeitnehmer oder auch Arbeitgeber. Und wenn wir sie frühzeitig mit Praxispartnern zusammenbringen, hat es zum einen den Vorteil, also wir haben typischerweise unser Forschungspraktikum beziehungsweise ein normales Praktikum, was unsere Studierenden im 8. Semester absolvieren müssen. Das ist natürlich sehr relevant und auch zu schauen, was gibt's denn überhaupt und auch zu sehen, aha, Dresden als Standort oder Sachsen als Standort hat auch interessante Praxispartner. Das ist auch immer wichtig. Also wir haben nicht nur sächsische Praxispartner, das wollte ich damit nicht sagen, aber zu schauen, was gibt's denn eigentlich überhaupt vor Ort. Ja. Davon haben die Studierenden sehr viel.
Ja, aber es ist ja auch total wichtig. Also ich stelle mir vor, der ein oder andere Studi kommt nach Dresden oder irgendwo anders hin zum Studieren und kennt ja gar nicht unbedingt die Region. Und wenn man sich erstmal jetzt auf diesen ersten Schritt nach Schule oder Ausbildung, Studium fokussiert, dann fokussiert man ja noch gar nicht so sehr darauf, was gibt's denn in der Region? Und da ist es ja auch Auftrag von uns an Hochschule und Universität, auch dieses Netzwerk zu der Region herzustellen. Ihr habt aber auch gerade erwähnt, ich weiß nicht, wer darauf antworten möchte, dass ihr auch mit Kulturpartnern zusammenarbeitet. Also weil man bei Maschinenwesen natürlich auch immer, ne, ich Laien denke an eher Industrieunternehmen, aber ihr habt gerade ganz viel über Kultur auch geredet. Erzählt doch mal ein bisschen, was da die Zusammenarbeit, also vielleicht auch ein bisschen konkreter, wie sieht das ganz konkret aus? Habt ihr ein Beispiel?
Genau. Also übergeordnet ist es so, ne, mit diesem STEAM-Ansatz wollen wir sowieso gern gerade diese Elemente aus den Künsten inkorporieren in Natur- und Ingenieurswissenschaften, also dieses Arts plus STEM-Konzept. Und ganz konkret haben wir vor einer Weile mit zum Beispiel Hellerau zusammengearbeitet, also dem, ich glaube, Europäischen Zentrum der Künste heißt es, und haben sozusagen einen Gürtel entwickelt, der Daten überträgt, haptisch, so dass man sozusagen, Modern Replacement hieß das, dass man sozusagen Tanzchoreografien übertragen kann über einen Gürtel und dann eben ein Tänzer oder eine Tänzerin, die gerade nicht tanzen kann, diese Bewegungen sozusagen mitgeben kann, um die Person zum Beispiel zu ersetzen oder das Anlernen einer Choreografie zu erleichtern.
Okay. Ihr habt aber auch, das habt ihr mir im Vorgespräch erzählt ein bisschen und ich würde gerne noch mehr wissen, weil ich spannend fände auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr habt aber auch ein Wissenschaftsforum selber gegründet mit der TU zusammen. COSMO, glaube ich, heißt das. Könnt ihr da noch ein bisschen mehr von erzählen?
Ja, COSMO steht für Collaborative Science Moments und das ist ein Wissenschaftsforum im Dresdner Kulturpalast, den wir zusammen mit der TU und dem Backhausen-Institut bespielen. Und wir versuchen dort 3 bis 4 Ausstellungen im Jahr reinzubekommen, um dort aktuelle Forschung in die Gesellschaft zu bringen. Also aktuell in dieser Woche endet unsere aktuelle Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit. Wir gehen in Sommerpause und ab dem 8. September startet für ein halbes Jahr bis Ende Januar die Ausstellung zum Thema künstliche Intelligenz. Und der Ort soll jetzt nicht zeigen, wie wir am Technischen Design oder das Backhausen-Institut künstliche Intelligenz betrachten, sondern es soll vielmehr ein Ort sein, um Forschungseinrichtungen Raum zu geben und zu zeigen, woran die eigentlich gerade forschen. Also unsere Aufgabe ist es, mit den Projektpartnern zu sprechen, Exponate zu besprechen, die interessant sein könnten, um sie praktisch mitten in die Dresdner Altstadt zu bringen. Genau, und wir bieten vor Ort auch diverse Events an, Schülerworkshops, ist eigentlich für Groß und Klein jeden was dabei.
Okay, und was die Kleinen interessiert, ist meistens für die Großen auch nicht uninteressant. Aber für alle die, die jetzt aufmerksam zuhören, wir nehmen diese Podcast-Folge am 13. Juli auf. Sie wird nicht nachbearbeitet sein bis Ende der Woche. Wir haben heute Donnerstag, dementsprechend ist die aktuelle Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit leider ein kleiner Hinweis gewesen, den Sie gar nicht mehr nutzen können. Aber ich finde, es ist total wichtig, dass ihr darauf hingewiesen habt, dass es diese Ausstellung gab, weil ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit in dem, was ihr macht, ja auch nochmal eine ganz, ganz große Rolle spielt, stelle ich mir jedenfalls so vor, wäre eine weitere Frage an euch. Aber alle anderen haben den, oder alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben den neuen Termin schon gehört zur Ausstellung zum Thema KI. Ja, ich würde die Frage gleich mal aufnehmen. Nachhaltigkeit ist ja einfach auch gerade ein Riesenthema für die Hochschullehre. Wie kann man Bildung für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit in Sachsen, gerade auch in den technischen Studiengängen verankern? Habt ihr da ein paar Beispiele, wie ihr das macht?
Ja, wir hatten gerade vor kurzem eine Summer School zum Thema Circular Design. Und da ging es tatsächlich darum, Gegenstände, also im konkreten Fall war es ein Gebäude, was sozusagen restrukturiert wurde und eben auch als zweiten Use Case, den wir reingebracht hatten, die Rotorblätter von Windturbinen, die sozusagen abgecycelt werden sollten. Und genau solche Ideen, solche Konzepte sind wichtig, dass wir sozusagen diese Kreislaufwirtschaft starten und auch in die Lehre integrieren. Und was nachhaltig angeht, ist es aber auch strukturell nochmal interessant, denn genau auch unsere Ansätze, wie zum Beispiel das Design Thinking, die wollen wir halt auch gern in sozusagen andere Fachbereiche eingliedern, also oder nutzbar machen. Und das machen wir eben auch über unterschiedliche Projekte, wie zum Beispiel die EU-Projekte, die ich auch gerne nochmal dann in den Podcast unten verlinken kann. Wo wir tatsächlich versuchen, die Methodiken, die Tools, die wir im Design nutzen, für andere Fachbereiche nutzbar zu machen und ein Stück weit adaptiert, ja, versuchen, in andere Fachbereiche reinzubringen.
Ich nutze das mal für einen kleinen hochschuldidaktischen Exkurs. Wir machen gerade eine Vorstudie für das Land Sachsen zum Thema Open Educational Resources. Also wie können Lehrende das, was sie in Lehre Tolles entwickeln, als offene Ressource anderen Kolleginnen und Kollegen in ihren Fächern, aber auch über die Fächergrenzen hinaus so zur Verfügung stellen, dass das eben weiter genutzt werden kann. Ich glaube, das ist dann auch noch wichtig, das Thema wiederum mit reinzubringen. Wir kriegen hier gerade lauter so Schleifen, was wir alles in euren Podcast, wo wir mal über Maschinenwesen und Soft Skills und kreatives Lehren und Lernen reden wollten, noch mit unterbekommen, ne? Weil das für mich aber gerade total schön ist, an euren Beispielen zu sehen, wie gut sich Nachhaltigkeit, Openness und all sowas damit verzahnt. Ich habe noch zwei Fragen und wir sind sozusagen schon fast im letzten Drittel unseres Podcasts angekommen und die beiden Fragen brennen mir aber noch so ein bisschen unter den Nägeln. Was sind denn die großen Lessons learned oder auch die Benefits, die ihr als Lehrende aus dieser Art der Lehre habt? Weil die hört sich jetzt erstmal auch nicht unaufwendig an, ne? Also mit Praxispartnern zusammenarbeiten, mit Kultureinrichtungen zusammenarbeiten, Ausstellungen zu organisieren, die dann auch mitten in dem, was man so als vorlesungsfreie Zeit betitelt, eröffnet werden. Ihr habt ja aber auch noch Lehre, ihr prüft, ihr seid Forschende, ihr schreibt an der Promotion oder vielleicht auch an der HBIL, ihr seid in irgendwelche Projekte eingebunden, ihr habt ja echt viel zu tun. Also ich stelle mir das, es hört sich nach super toller Arbeit an, aber ich frage mich trotzdem nochmal oder würde von euch gern hören, was sind so die Benefits, die ihr für euch beide da auch mitnehmt?
Also für mich persönlich ist der größte Benefit das große Netzwerk. Also ich komme ursprünglich nicht aus Dresden und bei mir war es tatsächlich so, als ich an diese Professur gekommen bin und erkannt habe, wo die Professur überall mitwirkt, war ich erstmal total baff, um zu sehen, hey, das gibt's ja auch alles vor Ort. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Also das macht einfach total Spaß. Jetzt auch nach knapp einem Jahr bin ich jetzt dabei, zu sehen, an wen ich mich eigentlich wenden kann und wer von wem irgendwo in irgendeiner Art und Weise profitiert, in Anführungsstrichen, oder man sich dann wieder begegnet. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Genau.
Ja, viele dieser Sachen, die wir jetzt aufgeführt haben, es ist wirklich im Design halt unser täglich Brot. Also so wird es gearbeitet, so müssen wir die Studierenden auch vorbereiten, eben für einen späteren Berufsweg oder wenn sie halt auch an der Universität bleiben wollen und die Sachen weiterführen wollen. Aber was, glaube ich, auch noch ein großer Faktor ist, wir sind uns, glaube ich, an der Professur alle ziemlich stark bewusst, dass wir gesellschaftlich an dem Punkt sind, wo wir ziemlich stark in die Transformation gehen müssen und Veränderungen anstehen. Und genau dazu wollen wir auch gern beitragen. Und wir sehen die Lehrer als einen wichtigen Schlüssel dafür, Studierenden frühzeitig eben diese Transformationsprozesse deutlich zu machen und an diesen Transformationsprozessen teilhaben zu lassen und daran zu arbeiten und im Endeffekt so viel wie möglich andere Personen, sei es denn auch außerhalb der Universität, an diesen Prozessen teilhaben zu lassen und die Prozesse mitgestalten zu können. Also das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir das Cosmo ins Leben gerufen haben, eben um nicht an unserer eigenen Forschung an der Uni zu sitzen, sondern das Ganze auch rauszutragen.
Okay. Wow, ihr habt gerade noch eine Dimension aufgemacht. Das ist jetzt gerade so, dass ich denke, über gesellschaftliche Verantwortung von Lehre könnten wir jetzt auch noch reden. Das hat auch was mit BNE und so zu tun. Aber das ist ja auch nochmal ein total wichtiges Feld. Also danke, dass ihr das Stichwort auch gerade noch reingebracht habt. Und so als spontane Rückmeldung hätte ich jetzt nicht gedacht, Katharina, dass du erst so kurz an der Professur bist, weil du schon so über das Ganze redest, als wärst du da schon, ja, du bist so vernetzt anscheinend in dem Ganzen, dass du so schon darüber redest, als wärst du da schon, ja, eher so 4 Jahre anstatt ein Jahr. Was ich aber ganz, ganz positiv meine, weil es cool ist, weil man sich so mit seinen Aufgaben und seinem täglichen Arbeiten identifizieren kann. Das finde ich, ist total schön, das zu hören. Ich wollte aber noch eine Frage stellen, die natürlich für uns auch wichtig ist. Wir haben ja noch vor Corona 2017 haben wir es konzipiert. 2019 sind wir in die Startphase gegangen, ein Programm aufgelegt, das heißt Digital Change Agents. Da ging es uns darum, Lehrende an sächsischen Hochschulen zu Multiplikatoren und Multiplikatorinnen zu machen, damit sie andere Kolleginnen und Kollegen in diese Welt des digitalen Lehrens und Lernens mitnehmen. Wie gesagt, konzipiert 2019, tada, alle wissen, was dann im Frühjahr 2020 passiert ist. Da war das mit der Digitalität auf einmal ein Thema auf einer ganz anderen Ebene und dass manches, was vorher immer schwierig war und immer mit Bedenken belegt war, ging auf einmal. Nichtsdestotrotz, Robert, du hast an dem Programm teilgenommen, wenn ich richtig informiert bin. Genau, konntest du jetzt aus diesem Change Agent Programm auch was ganz konkret in deine Lehre mitnehmen? Oder sogar war da was, wo du sagst, das hat es mir jetzt leichter gemacht, auch nochmal Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen auf diesen Weg?
Also es ist tatsächlich so, dass dieses Digital Change Agent Programm natürlich nochmal hilfreich war, zu netzwerken und sozusagen andere Einblicke nochmal in Universitäten zu haben mit Menschen, die vor ähnlichen Problemen stehen. Das ist schon mal sehr hilfreich. Und was, glaube ich, auch nochmal wichtig war, ist tatsächlich, dass diese Veränderungsprozesse, gerade auch in so großen Organisationen wie Universitäten, die brauchen halt teilweise wirklich Zeit, ja. Und müssen gut vorbereitet sein. Das war, glaube ich, nochmal ein wichtiger Teil dieses Weiterbildungsprogramms, genau dafür ein paar Tools an die Hand zu bekommen und einen Einblick zu bekommen, dass man halt nicht an den Verhinderern startet, sondern quasi mit den Leuten vorwärts geht, die Veränderung wollen und diese Welle sozusagen trägt. Und ich glaube, das hilft uns gerade an der Arbeit vom Department of Speculative Transformation doch sehr, genau mit so einer Einstellung reinzugehen, dass man sagt, wir nehmen das Momentum mit von den Leuten, die um uns herum diese Verantwortung wollen und anstreben, und wir warten nicht sozusagen, bis wir alle im Boot haben, sondern starten und machen und gestalten, anstatt sozusagen auf alle zu warten.
Das wäre schon ein fantastisches Schlusswort, aber wir haben noch ein paar Minuten und deswegen würde ich jetzt gerne den Bogen schließen und mit meiner aktuellen Schlussfrage an euch beide starten, nämlich die Frage, welches Wort würdet ihr in Hochschule gern häufiger hören oder sollte in Hochschule häufiger verwendet werden und welches Wort sollte seltener verwendet werden?
Für mich sollte viel häufiger das Wort Kollaboration im Vordergrund stehen. Wir profitieren so sehr von einem großen Netzwerk, anstatt wenn wir uns nur auf uns selbst konzentrieren. Davon bin ich ein riesengroßer Fan. Seltener und mir bei meiner Arbeit häufiger im Weg stehend ist das Wort Bürokratie. Der ganze Papieraufwand, die ganzen Formulare, das ständige Ausdrucken und Unterschreiben. Das dürfte gerne, also es hat alles natürlich seine Berechtigung, es dürfte gerne alles ein bisschen einfacher vonstatten gehen, gerade im Hinblick auf die Digitalisierung, wie viel da noch mit Papier gearbeitet wird. Ja.
Okay, kleiner Sidekick, am SMWK wird gerade an einer Digitalisierungsstrategie für die Hochschulen gearbeitet und da geht es auch um die Digitalisierung der Verwaltung. Wir sind mal gespannt, was da vielleicht auf uns zukommt. Vielleicht ist es dann ein bisschen weniger Papierbürokratie auf jeden Fall.
Doch schon, ja.
Robert, was ist es bei dir? Was würdest du gern seltener hören, was häufiger?
Ja, genau. In Anknüpfung an dem, was ich auch gerade schon gesagt habe, tatsächlich das Wort Transformation. Mhm. Wir stehen vor großen Veränderungen. Wir müssen uns bewegen und auch schneller bewegen und wir müssen diese Gedanken in die Gesellschaft reintragen und müssen diskutieren, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen, wie wir zusammen leben wollen in den kommenden Jahrzehnten, um diese Herausforderungen zu meistern, die vor uns liegen.
Okay.
Und entsprechend sozusagen als Gegenstück, was ich gern nicht mehr hören möchte, sind so genau diese Verhinderungsfloskeln, also dieses, das machen wir ja schon immer so oder das haben wir noch nie so gemacht, das würde ich gern nicht mehr hören wollen.
Ja. Da sind wir, glaube ich, alle nah beieinander und hoffen, dass das so geht, aber ich freue mich sehr, dass ich heute mit zweien sprechen durfte, die genau das, glaube ich, sich ziemlich vorgenommen haben und einfach umsetzen, und das habt ihr ja gerade auch schon sehr deutlich gemacht, es muss einfach die Leute geben, die sowas tun und die dann andere auch mitnehmen und da zu starten bei denen, die Veränderungen wollen und bereit sind, sich zu engagieren, ist natürlich genau der richtige Weg, anstatt bei den Verhinderern anzufangen, wie ihr es genannt habt. Es wurde im Laufe des Podcasts auch schon mal erwähnt, es wird wie immer die Shownotes geben, da werdet ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle Informationen finden, denn wir haben ja euch heute in der knappen halben Stunde mit ganz schön viel Info versorgt, unter anderem, ja, wer es hört, egal wo, auf nach Dresden ab September, wenn ich richtig es mir gemerkt habe, um sich
genau, ab dem 8. September.
Ab dem 8. September, um sich eine coole Ausstellung zur KI anzuschauen. Ich habe es mir auf jeden Fall schon mal notiert. Dann ist auch auf jeden Fall diese Podcast-Folge online. Vielen Dank, lieber Robert. Vielen Dank, liebe Katharina. Das war eine Freude, mit euch zu sprechen.
Vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Hat uns eine Freude bereitet.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie Ideen haben, wen wir mal einladen sollen, wenn Sie selber mal in den Podcast vorbeikommen wollen, wenn Sie sagen, ladet doch bitte Katharina oder Robert noch mal ein und fragt die doch mal bitte das und das, weil da wollen wir noch mehr drüber wissen. All diese Vorschläge einfach eine E-Mail an die HD Sachsen schicken. Wir freuen uns immer über Anregungen. Wir freuen uns aber auch über kritische Hinweise. Das nehmen wir alles sehr, sehr gerne auf. Wie immer gibt es diese Folgen alle bei uns auf der Webseite, auch alte Folgen zum Nachhören. Da gibt's was schon zum Thema Nachhaltigkeit, da gibt's schon mal was zum Thema projektbasiertes Lernen, zu Remote-Laboren, so Schlagworte, die heute auch nochmal aufgetaucht sind. Viel Spaß auch vielleicht beim Reinhören in älteren Folgen, aber ich hoffe, Sie und ihr alle hattet viel Spaß heute beim Zuhören. Bis demnächst und tschüss.